Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Speak, dem Q-Summit-Podcast. Ich bin Nina.
Und ich bin Anna. Und wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten aus der Startup-Welt, um euch coole Insights zu geben.
Jeden zweiten Mittwoch bringen wir eine neue Episode raus, die sich mit einzigartigen Gründungsgeschichten und gesellschaftlichen Themen beschäftigt.
Wo auch immer ihr seid, macht's euch gemütlich, schnappt euch einen Kaffee und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Speak, dem Q-Summit-Podcast. Wir sitzen ja heute mit Julia Pixmann. Hi Julia, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
Hallo ihr zwei, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Julia Pixmann, ich bin Anfang 40, bin aktuell noch in Berlin, habe zwei Kinder und auch einen Ehemann dazu. Und was mache ich? Ja, ich komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung tatsächlich, bin dann aber so vor 10 Jahren in die Startup-Welt in Berlin eingetaucht, indem ich quasi für die Deutsche Telekom damals den Hubraum mit aufgebaut habe. Mega spannend, vor 12 Jahren mit den ersten Startups quasi zusammenzuarbeiten und habe da auch ein bisschen Blut geleckt. Danach habe ich gegründet, da sprechen wir gleich ein bisschen detaillierter drüber. Das hat natürlich nicht funktioniert, ja. Sehr viel Geld verloren, sehr viel Erfahrung gesammelt, aber wie gesagt, da gehen wir gleich ein bisschen detaillierter drauf ein. Ich bin danach zu Robert Bosch gegangen und habe den Startup Harbor mit aufgebaut, auch ein Early Stage Incubation Programm. Ich habe für Axel Springer High, für große Unternehmen Geschäftsmodelle validiert und aufgebaut und bin jetzt seit rund 2 Jahren bei RealPace. Wir sind ein Portfolio-Builder, das heißt, was machen wir? Wir beteiligen uns mehrheitlich an Unternehmen und helfen durch unsere Company-Building-Expertise bei den Unternehmen, die digitalen Umsätze auf- und auszubauen. Und haben da den Fokus auf die Immobilienbranche und ganz im Speziellen schaue ich mir gerade das Thema energetische Sanierung auch an.
Freut uns sehr, dass du bei uns bist. Ja, wir wollen heute mit dir über das Thema Scheitern und Resilienz sprechen. Und das betrifft ja auch sowohl deine Vergangenheit, wo du selbst gegründet hast, aber auch wo du jetzt arbeitest, um unsere Zuhörer mitzunehmen über deine Gründungsgeschichte. Wie ist das so verlaufen?
Ja, das, wie es, glaube ich, ganz oft ist, die Gründung kam aus einem eigenen Need, den ich quasi gesehen habe oder den ich für mich auch gesehen habe. 2016 wurde mein zweites Kind geboren, der Julius. Der war so ein bisschen ein Schreikind, war sehr unruhig, hat sehr wenig geschlafen. Gleichzeitig sind wir vom Prenzlauer Berg nach Rallau gezogen. Hier gibt es nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten. Und ich habe mich dann sehr viel damit beschäftigt, warum das Kind nicht so gut schläft. Und ein Thema war tatsächlich, es gibt Studien, die sagen, wenn Kinder eben eher in Wolle, Seide, Merino-Wolle schlafen, dass sie dann besser schlafen. Und dann habe ich mich mit dem Thema nachhaltige Kindermode sehr stark beschäftigt. Und hatte dann aber das Problem, dass ich hier auf Stralau mit zwei Kindern eigentlich immer ein Auto sitzen muss, um irgendwo einkaufen fahren zu gehen. Und ich wollte wirklich nicht mit zwei Kindern in die Stadt fahren, um Kinderklamotten zu kaufen. Wollte aber auch ganz gern nicht eben an 10 verschiedenen Shops die Sachen zusammenzusuchen, sondern war selber damals auch gute Kundin bei Kisura und anderen Creative Shopping Anbietern und dachte so, warum gibt es das eigentlich nicht für Kinder? In den USA gibt es das natürlich, aber in Deutschland gab es das zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht. Ne? Und dann sind halt ein paar Sachen zusammengekommen. Einmal das Thema nachhaltige Kindermode. Gab es 2016, 2017 tatsächlich noch nicht so viele. Dann das Thema quasi Geschenkboxen oder eben Kleidungsboxen für die Kinder, für die Mütter. Es kommt nach Hause, man kann zu Hause einfach die Sachen anprobieren. Perfekt aufeinander abgestimmte Outfits und dann kann man zurückschicken, was man nicht mehr haben möchte. Aber das war quasi der Ursprung von Julius Sophie. So hieß die Brand damals auch. Ich hatte eine befreundete Designerin, die damals gesagt hat, man muss die Brand auch emotional aufladen und sie dann quasi nach meinen Kindern benannt sozusagen. Und das war der Start. Und gestartet hat es wirklich bei uns im Arbeitszimmer mit ganz vielen Klamotten, die ich dann auf eigene Faust mit eigenem Geld gekauft habe und dann vorangetrieben habe.
Super spannend. Als Elternteil hat man da ja auch nochmal einen ganz anderen Blick für, wenn man wirklich so emotional involviert ist. War das denn auch immer schon dein Wunsch, etwas zu gründen oder hat sich das dann erst mit dem Problem, was du gesehen hast, entwickelt?
Nein, auf jeden Fall wollte ich relativ früh selber auch was gründen. Ich habe im Hubraum ja Startups begleitet und denen geholfen, in der Telekom quasi Fuß zu fassen, Kunden zu finden und gerade diese Validierung der ersten Geschäftsidee, dieses den Kunden zu ersuchen, wirklich das Need zu finden, das fasziniert mich total und das mache ich heute ja auch. Ich bin ja quasi, ich gründe ja gewissermaßen ständig Themen sozusagen. Das ist was mich total begeistert hat und das ich auf jeden Fall machen wollte, weil ich auch einfach jemand bin, der bisschen mehr Energie wie andere Leute hat, ein relativ hohes Energielevel hat und ich manchmal auch gar nicht weiß, wohin damit. Und ich dann relativ in so normalen Strukturen relativ schnell an Grenzen stoße und in meiner Gründung das aber eben komplett ausleben konnte. Das Resilienz ist ein ganz wichtiges Thema, weil man natürlich auch nicht jeden Tag in dem Durchlauf laufen kann, wie ich das auch gerne mache. Da muss ich, also großes Learning für mich auch, ich kann es nicht ständig dieses Tempo durchhalten, aber es war für mich relativ schnell klar, dass ich meine eigenen Ideen auch wirklich selber umsetzen möchte.
Also hast du von diesem Telekom-Hubraum dann auch viele Skills für deine eigene Gründung mitnehmen können? Also weil es ja irgendwie ein sehr anderer Bereich gewesen, aber wahrscheinlich gibt es da trotzdem Grundlagen, die da hilfreich waren, die du da gelernt hast?
Ja klar, ich habe ja auch quasi Startups begleitet bei der Validierung ihrer ersten Schritte und genau das habe ich bei mir auch gemacht. Ich habe angefangen mit einer ganz einfachen Webseite, ich habe relativ viel damals Instagram mit Influencern gearbeitet, war damals noch nicht so teuer und ich habe relativ schnell iteriert und relativ schnell getestet, was funktioniert nicht, wo kann ich hingehen, was wird nachgefragt, was nicht, sehr viele Kundenumfragen gemacht, gerade auch im Family and Friends Umfeld. Da habe ich natürlich alles das, was ich für Bookrom auch gelernt habe und von anderen Startups gelernt habe, habe ich natürlich umgesetzt und habe in der Zeit natürlich so viel gelernt, dass ich das jetzt in meinem aktuellen Beruf natürlich auch weiter nutzen kann.
Ja, das klingt ja eigentlich auch nach echt guten Voraussetzungen, die du dann hast und auch vielen Learnings, die du dann direkt für dein Startup mitgebracht hast. Gab es denn dann irgendeinen Moment, wo du dachtest, okay, so langsam irgendwie geht es nicht so richtig vorwärts oder einen Zeitpunkt, an dem du gemerkt hast, es klappt nicht mehr so richtig?
Ja, also den gab es auf jeden Fall. Ich hatte eine Mitgründerin mit reingenommen, die hat sich auch eingekauft und wir haben dann zusammen auch den IWB Gründungsbonus erhalten, quasi eine Förderung von Land Berlin ist es. Aber wir brauchten natürlich viel mehr Geld, weil wir reden hier von nachhaltigen Kinderkleidungen. Und die werden eben nicht fast-fashion-mäßig produziert, sondern da ist es in der Regel so, dass man wirklich fast anderthalb Jahre vorher in den Showroom geht, genau sagt, das und das und das möchte ich haben. Dann bezahlt man das an. Ja, wir waren noch ein kleines Licht. Und dann bekommt man irgendwann die Ware geliefert. Ja, man kann das in der Regel aber auch nicht nachbestellen, wenn was besonders gut läuft, weil das eben nicht fast-fashion ist. Ja, das heißt, mir war relativ schnell klar, dass ich eben viel Geld benötige. Und mir war klar, dass ich das entweder richtig groß machen möchte, aber ich möchte nicht so ein kleines 3-4-Mann-Ding haben. Das habe ich für mich eigentlich relativ früh ausgeschlossen. Und dann gab es eben so einen Punkt, da war ich bei so einem klassischen Berliner Gründer-Szene-Treffen-Pitch-Event, wo ich auch 2 Termine mit Investoren hatte. Und die beiden haben mir relativ schnell klar gemacht, also der eine wollte sich gar nicht anhören, was ich eigentlich mache. Er meinte so, ach, Kindermode, Nachhaltigkeit, ja, also das ist ein schönes Hobby. Und was machst du sonst so? War quasi das Thema. Und das war für mich total krass, dass sich nicht mal anhören wollte, nicht mal irgendwie die Zahlen sehen, das Konzept, die Vision dahinter, sondern das total abgebügelt hat. Und dann das Zweite, der hat sich ein bisschen mehr angehört, der hat sich auch gesagt, hey, krasse Zahlen im Vergleich zu anderen Curated Shopping Services funktioniert das ja ganz gut. Aber schau dir mal den Markt an. Kisura ging es damals auch schon nicht mehr gut. Die sind quasi das Frauenpardon. Outfittery natürlich für Männer. Und die Hypothesen, die ich eben hatte, dass bei Kindern eben es eigentlich nicht passen kann, sondern das Hauptproblem ist, dass es nicht gefällt. Weil Kinder wachsen ja sowieso. Die haben sich eigentlich alle bestätigt gehabt. Aber es hieß dann einfach, dass es ein Geschäftsmodell mit zu viel Working Capital, das ist nicht so schnell skalierbar, Mode ist immer schwierig und da war für mich dann klar, die Vision, die ich hatte und auch wenn alles wirklich in die richtige Richtung zeigt und wir da eigentlich einen guten Job machen, werde ich wahrscheinlich nicht dieses Wagniskapital bekommen, was groß skalieren kann, sondern dann ist es wahrscheinlich irgendein Stratege, mit dem man zusammenarbeiten kann. Ich habe dann versucht, mit Unternehmen Kontakt aufzunehmen, die auch damals schon in der nachhaltigen Kindermode unterwegs waren und die sagten aber alle, das ist nichts für sie und glauben sie auch nicht dran. Und dann hieß es eben, eigenes Geld zu investieren weiter. Und dann ist irgendwann aber der Punkt gekommen, dass ich auch da einfach eine ganz andere strategische Ausrichtung im Vergleich zu meiner Mitgründerin hatte und wir da einfach andere Themen hatten. Da hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass es eigentlich dann doch nicht in die Richtung geht, die ich gerne machen möchte. Und es war schon sehr schwer für mich. Ne? Also da ist mir wirklich auch wochenlang körperlich schlecht gegangen. Und ich würde mal sagen, ich weiß jetzt, dass unternehmerische Entscheidungen zu treffen tatsächlich körperliche Schmerzen verursachen kann. Und ich bin da wirklich auch sehr emotional dann auch mit umgegangen. Beim Endeffekt, ja, also es gab da einfach diese Phase, als für mich total klar war, ich bekomme kein externes Geld und ich finde auch niemanden, den ich so sehr von meiner Idee überzeugen kann, da mitzugehen. Und dann die Entscheidung, mache ich weiter mit eigenem Geld oder nicht? Und ich brauchte viel Geld. Und dann habe ich gesagt, dann lieber nicht. Ja, und wir haben das dann auch liquidiert im Endeffekt, in einem laufenden Betrieb.
Echt verrückt, dass du psychisch und physisch echt so darunter gelitten hast. Natürlich ist es einem auch eigentlich klar, dass man wirklich da emotional auch sehr betroffen ist. Hattest du eine Strategie, wie du dann damit umgegangen bist? Oder gab es irgendwas, was es wieder besser gemacht hat?
Ja, ich bin von der Mentalität zu jemand, der einfach get shit done. Ne? Also ich habe dann wirklich Prozess gesagt. Ich habe gesagt, okay, bis zu dem Zeitpunkt. Und wenn wir jetzt quasi in die Abwicklung gehen und bin das sehr, sehr strukturiert und sehr analytisch angegangen und habe dann einfach gesagt, okay, das ist der Prozess, das sind die Sachen, die zu tun sind. Ich habe dann noch relativ viel von der bestellten Ware auch weiterverkaufen können, was ein enormer Aufwand war, weil ich jedes einzelne Shirt, jeder einzelne Body musste ich einfach nochmal quasi kontrollieren und neu verpacken. Das habe ich alles alleine gemacht und hatte da einfach so diesen Strohhalm. Ich habe mich daran gehalten und habe das wirklich ganz, ganz klar in meinen Prozess runtergearbeitet. Jeden Tag aufgestanden, get shit done, habe ich das gemacht. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich da einfach jemand bin, der sehr strukturiert ist, der dann wirklich durch seinen Plan durchgehen kann, bis es einfach abgeschlossen ist. Ja, und als es dann abgeschlossen war, das war dann schon so, und es war dann auch so ein bisschen schleichend, weil natürlich wir immer weiter runtergefahren sind, bis wir es dann eben komplett, wir haben dann auch das Lager aufgelöst, das Büro aufgelöst, neu vermietet, alles verkauft und so weiter. Ich habe dann zum Schluss noch Sachen mit nach Hause genommen tatsächlich, also quasi aus der Masse dann noch zwei Kisten bei uns im Keller stehen. Also wenn jemand nachhaltige Baby- und Kindermode haben möchte, gerne melden. Ich habe noch quasi zwei Kisten im Keller stehen. Nee, aber das hat mir sehr geholfen, einfach die Entscheidung wirklich zu treffen, Haken dran zu machen, den Plan zu entwerfen und mich dann einfach an diesen Plan zu halten und die Themen abzuarbeiten. Ganz stringent.
Wie war das? Hat sich das für dich auch privat sehr ausgewirkt? Also du hattest diese Zeit, wo es dir physisch nicht gut ging. War es dann schwierig auch für deinen Partner oder irgendwie andere enge Leute in deinem Umfeld in der Zeit mit dir umzugehen? Oder konnten die dich unterstützen zum Beispiel?
Also mein Mann hat mich total unterstützt. Der ist selber auch Unternehmer. Das heißt, er konnte das sehr, sehr gut mitfühlen. Der hat mich extrem unterstützt natürlich. Meine Eltern auch. Ne? Die haben da auch an der einen oder anderen Stelle dann finanziell zwischenfinanziert als Geldgeber, haben auch ihr Geld alles hier zurückbekommen. Das heißt, alles safe auf der Seite. Aber ja, klar, das war total schwierig. Ja? Und gleichzeitig zwei Kiddies zu haben. Der Julius war damals ja 1-2 Jahre alt. Sophie ist 2 Jahre älter. Das war schon ein Ritt, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber die Unterstützung aus meinem Umfeld war eigentlich immer komplett da. Vor allem natürlich eben von meinem Mann. Und wir haben ganz tolle Babysitter, die eben auch für die Kinder da sind. Der war zu jeder Zeit auf jeden Fall gegeben. Und anders geht es auch ehrlicherweise nicht.
Du hast dich ja auch nicht unterkriegen lassen und jetzt auch eine andere coole Berufung gefunden. Gab es denn positive Aspekte, die du jetzt so rückblickend betrachtend sehen würdest an dem Scheitern?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, dieses Thema unternehmerische Entscheidung treffen. Ja. Davor war ich im Konzern und da hat man halt das Geld ausgegeben, das da war und nicht wirklich sich Gedanken drüber gemacht. Wenn ich jetzt eine unternehmerische Entscheidung treffe, auch in meinem aktuellen Job, ich denke mir immer, was, wenn es mein eigenes Geld wäre? Wie würde ich entscheiden? Ist es das wirklich notwendig? Ja, das fängt irgendwie bei Reisekosten an und hört bei Investitionen in Freelancer oder in Unternehmen auf. Ne? Oder also ich bin da wirklich, schau da anders drauf, ne? Weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn man einmal selber mit seinem Geld quasi Skin in the Game hatte, dann geht man da einfach anders um. Ne? Das ist das eine. Das zweite, was ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe, ist, Team Due Diligence ist alles. Na? Also ich möchte in einem Team arbeiten, die ähnlich hohes Commitment und Energielevel haben als ich, na? Weil sonst funktioniert das nicht, wenn der eine immer mehr macht als der andere, egal in welchem Job. Also es kann immer so ein bisschen zu einem Problem werden. Und auch das Thema mehr Mut zu haben. Ne? Also das Mut und mehr Testen. Ja, das sind auch so meine Themen, die ich auf jeden Fall für mich mitnehme. Ja. Nicht denken, man weiß alles besser, sondern du musst rausgehen, du musst mit den Kunden sprechen, du musst die Sachen testen. Wenn du das nicht machst, dann wirst du wahrscheinlich am Markt vorbei ein Produkt entwickeln.
Und würdest du sagen, dass du jetzt immer noch Lust hättest zu gründen? Oder war das eine Erfahrung, wo du sagst, okay, das haben wir jetzt gemacht, aber das wäre es mir nicht nochmal wert?
Nee, auf jeden Fall. Ich wüsste auch jemand, mit dem ich auf jeden Fall gründen würde. Also würde der mich fragen, würde ich auf jeden Fall mitmachen. Weil was kann ich gut? Ich kann wirklich gut Menschen begeistern. Und wenn ich eine Idee habe, wo ich 100% dahinter stehe, dann ist es wirklich, dann gehe ich darin total auf. Ja, dann kann ich Berge versetzen. Ja, wirklich. Und das ist aber auch ein Learning für mich, ja. Durch meine Begeisterungsfähigkeit muss ich auch mal schauen, dass das Expectation Management auf beiden Seiten klar ist. Weil ich eben diese Begeisterungsfähigkeit habe und dann aber auch klar sein muss auf allen Seiten, was ist das Expectation Management. Ne? Das ist hier ein Startup und das kann auch schief gehen. Ja? Die Vision muss nicht zwangsläufig tatsächlich Realität werden. Auch wenn ich die ganz toll aufmalen kann und wenn ich das Konzept dahinter habe und wenn ich die Menschen begeistern kann, das ist auf jeden Fall was ich gelernt habe und mitnehme auch. Ja.
Hättest du auch Tipps, die du vielleicht jetzt angehenden Gründerinnen und Gründern geben würdest? Zum Beispiel Studierende oder Leute, die gerade aus dem Studium rauskommen und echt Bock haben, was zu gründen, vielleicht auch eine gute Idee haben, aber jetzt nicht so richtig wissen, wie sie es umsetzen sollen.
Einfach machen. Also wirklich den Mut zu machen, aber sich wirklich frühzeitig versuchen, Mentoren an Bord zu holen. Jemand, der schon gegründet hat. In den Unis gibt es ja echt sehr gute Netzwerke auch oder es gibt viele Accelerator-Programme etc. Also sich frühzeitig Hilfe zu holen, damit man nicht so ganz blöden Fehler am Anfang macht, weil die haben alle schon mal gemacht. Aber mein Tipp ist wirklich machen. Also wirklich selber ins Risiko gehen, rausgehen, mit Kunden sprechen und es einfach umsetzen. Ja. Nicht drüber reden, sondern es tun.
In deinem jetzigen Job, wie geht ihr mit diesem Thema Resilienz und Scheitern um? Also ist das Firmen, mit denen ihr arbeitet oder die Firmen, die ihr aufbauen wollt und die Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie bringt ihr denen das Thema näher oder ist das etwas, das kommt, wenn es kommt oder ja?
Ja, ich glaube, das Thema Resilienz gehört einfach dazu, wenn man eben Company Building macht oder Sachen aufbaut. Auch jetzt in meinem jetzigen Job, wir haben auch schon Geschäftsmodelle getestet, an den Markt gebracht und mussten dann feststellen, dass es nicht funktioniert hat, weil wir bestimmte Metriken einfach nicht erreicht haben, weil das Produkt dann vielleicht doch nicht so nachgefragt wird. Das ist immer schwierig, ja? Aber man muss, finde ich, relativ schnell einfach Entscheidungen treffen und sagen, das ist mein Ziel, habe ich es erreicht, habe ich die Hypothese validiert, ja oder nein? Und wenn ich die Sachen einfach nicht positiv validieren kann, dann muss ich einfach sagen, es funktioniert nicht. Ja? Und dann muss ich aber auch quasi, ja, das ist schon ein Mindset, ne? Zu sagen, okay, abgehakt, Haken dran, ich habe viel gelernt, zum nächsten gehen. Ja? Kann man das beibringen? Weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, aber das ist einfach so ein Mindset, das man einfach grundsätzlich braucht. Ja, das ist auch einfach Teamplay, ja? Also dass man das im Team gemeinsam erarbeitet und sich da eben auch gemeinsam trägt und hält, wenn was eben nicht funktioniert. Ja? Aber so richtig beibringen, oh, schwierig. Ja? Aber umgehen, tägliches Doing, ja. Ich lerne jeden Tag etwas, was nicht funktioniert und mussten mir dann überlegen, was eine Lösung ist, um es doch zum Funktionieren zu bringen oder dann eben einen anderen Weg einzuschlagen.
Schon in der Schule hat man auch immer den Spruch, aus Fehlern lernt man. Ich denke, der passt ja dann auch ganz gut zu dem ganzen Thema, vor allem auch auf Unternehmensgründung bezogen.
Ja, total.
Du meinst ja vorhin, dass du eventuell auch nochmal gründen würdest. Was würdest du denn gründen, wenn du jetzt ja noch eine Idee hättest oder einen Plan?
Ich würde auf jeden Fall was gründen wollen im Bereich tatsächlich der Bau- und Immobilienwirtschaft. Weil ich finde, wenn man sich heute anschaut, wie die Baubranche funktioniert und was wir für Klimaprobleme aktuell haben, dann möchte ich tatsächlich ganz gerne was gründen, was nachhaltig darauf einzahlt, dass wir eine bessere Welt hinterlassen. Na? Weil das ist was mir auch total wichtig ist, Ich habe nachhaltige Kindermode gemacht, da bin ich so ein bisschen in das Thema reingekommen. Aber mir wäre total wichtig, dass man eben nicht irgendwie the next delivery service entwickelt, sondern tatsächlich was nachhaltig funktioniert, was die Welt auch als bessere hinterlässt, als man es vorgefunden hat. Das ist mir total ein Anliegen und das ist ein Thema, was wir natürlich bei Repace eben auch auftreiben oder bearbeiten. Aber in dem Bereich würde ich sofort, wenn da jemand eine gute Idee hat, würde ich auf jeden Fall versuchen wollen, diese Geschäftsidee aufzubauen, die der Bauindustrie hilft, weniger CO2 zu produzieren und die Welt ein bisschen nachhaltiger hinterlässt, als sie aktuell ist.
Wir haben zu diesem Thema noch einen Gast, David Schaffranker heißt er. Und er hat irgendwie auch einen ganz interessanten Lebenslauf. Er hatte eigentlich war Profisportler und dann hatte er aber eine Verletzung, konnte das nicht mehr machen, war dann jetzt ein paar Jahre Model und hat sich aber dann doch entschieden, nochmal BWL zu studieren, hat in London, glaube ich, studiert und ist dann in diese Sache reingekommen. Hast du vielleicht eine Idee für eine Frage an jemanden, der auch sich mit diesem Thema Stress und Resilienz schon beschäftigt hat?
Ja, also wenn er gerade Profisportler war und dieses nicht mehr tun kann, dann ist natürlich die größte Frage, wie geht man mit einem so geplatzten Lebenstraum um?
Dann bin ich auch sehr gespannt, was David in 2 Wochen dazu sagt. Und ja, liebe Julia, dir ganz lieben Dank für die tolle Aufnahme und das tolle Gespräch.
Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast und auch so ehrlich mit diesem Thema umgegangen bist. Ich glaube, das hilft vielen Leuten weiter. Und ja, danke dir, einen schönen Tag noch.
Liebe Nina, liebe Anna, danke schön, dass ich mit euch sprechen durfte.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's für die heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns sehr gerne eine Bewertung, Feedback oder einen Gästevorschlag da.
Wenn ihr weitere Updates rund um den Q-Summit 2024 nicht verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram und LinkedIn.
Cool, dass ihr dabei wart und wir hören uns in 2 Wochen wieder.